Wenig Fakten, viele Spuren. Ein Jahr nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines. Von Gesine Dornblüt.
Okay, so there's what you have and I have.
Erik Andersson steht in seiner Wohnung im schwedischen Göteborg und startet ein Video.
But as soon as we left the harbor, the wind picked up.
Ein Motorboot auf hoher See ist zu sehen. An Deck er selbst, wie er sich über einen gelben Apparat beugt. Eine Unterwasserdrohne mit einer Kamera.
Well, it's not heavy. It's a few kilos.
Die ist nicht schwer, ein paar Kilo. Sie kriegen so etwas in jedem Elektronikladen. Das ist eigentlich ein Spielzeug. Sie kann 1-2 Stunden unter Wasser bleiben.
Im Mai mietete Andersson ein Motorboot und ließ seine Drohne tief auf den Grund der Ostsee hinab. Nicht irgendwo, sondern südöstlich und nordöstlich der dänischen Insel Bornholm. Dort, wo am 26. September 2022 die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gesprengt wurden. 3 von insgesamt 4 Strängen wurden zerstört. Einen erwischte es zweimal. Anderssons Amateurdrohne lieferte spektakuläre Bilder. Tiefe Gräben, Dutzende Meter breit, aufgerissene Röhren, verbogenes Metall. Aber an einer Stelle, dort wo die eine Röhre ein zweites Mal gesprengt wurde, war der Schaden vergleichsweise gering. Ein verhältnismäßig kleiner Krater im Meeresboden, ein nahezu präziser Riss in der Pipeline. Das ließ für ihn nur einen Schluss zu.
Es ist jetzt ziemlich klar, dass die große Zerstörung durch das Gas verursacht wurde, das mit voller Wucht freigesetzt wurde. Nicht die Sprengladungen waren ausschlaggebend, sondern der Druck.
Und das heißt, so Andersson, für die Zerstörung der Nord Stream Pipelines waren nicht hunderte Kilo Sprengstoff nötig, wie anfangs von vielen Experten angenommen, sondern viel kleinere Mengen.
Das stimmt mit der Theorie überein, dass ein Taucher geringere Mengen Sprengstoff, vielleicht 20 oder 40 Kilo schwer, im Schlamm vergraben hat, binnen 15, 20 Minuten. Und dass es an jedem Ort nur einen Sprengsatz gab.
Andersson ist kein professioneller Ermittler und kein Journalist. Er ist Ingenieur in Rente. Es ärgert ihn, dass so wenig Fakten über die Explosionen bekannt werden. Deshalb hat er sich selbst immer tiefer in die Recherchen hineingekniet.
Ich verbringe viel Zeit mit Berechnungen, um die Physik des Ereignisses zu verstehen, den Gasfluss und diese Dinge. Das ist Arbeit, aber wenn man die nicht macht, entstehen die verrücktesten Theorien. Irgendjemand hat sogar behauptet, dort sei eine Atombombe explodiert.
Die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 waren von jeher international umstritten. Europa, insbesondere Deutschland, hatte sich durch sie über die Jahre von Gaslieferungen aus Russland abhängig gemacht. Nord Stream 2 stand im Winter 2021/22 kurz vor der Inbetriebnahme. Damit hätte sich diese Abhängigkeit noch erhöht. Russland bestritt zu diesem Zeitpunkt einen großen Teil seiner Staatseinnahmen mit Energieexporten in die EU. Offiziell ermitteln Deutschland, Schweden und Dänemark wegen der Explosionen. Doch von den Ermittlungen dringt kaum etwas nach außen. Einer der ersten umfangreichen Medienberichte zu den Anschlägen erschien im Februar 2023. Der US-Star-Reporter Seymour Hersh schrieb, die USA seien verantwortlich, und zwar US-Präsident Joe Biden persönlich. Hersh wurde berühmt, nachdem er Ende der 60er Jahre Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten in Vietnam aufgedeckt hatte. Nun berichtete er, Spezialtaucher der US-Marine hätten Sprengsätze mit Langzeitzündern an den Pipelines angebracht, bereits im Juni unter dem Schutz eines Marinemanövers der NATO. Hershs Artikel sorgte weltweit für Aufsehen, auch in Deutschland. Der Sachbuchautor Mark Friedrich zum Beispiel interviewte Hersh für seinen YouTube-Kanal.
Ich bin super stolz und glücklich, euch exklusiv den legendären Journalisten und Pulitzer-Preisgewinner Seymour Hersh erstmalig auf einem deutschsprachigen Kanal zu präsentieren.
Hersh ist per Video zugeschaltet. In einem Lehnstuhl sitzend erzählt er, seit dem Winter 2021/22, als sich der Großangriff Russlands auf die Ukraine bereits abzeichnete, habe es diverse Geheimtreffen von Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan, unter anderem mit Vertretern des Generalstabs, des Auslandsgeheimdienstes CIA und des US-Außenministeriums gegeben.
And the question being asked,
da wurde gefragt, wir wollen etwas tun, das Putin davon überzeugt, nicht anzugreifen. Sie haben sich für etwas Unumkehrbares entschieden. Es hieß, wir können eine Pipeline in die Luft jagen, wenn wir müssen.
Auch Erik Andersson in Göteborg war anfangs von Hirschs Geschichte angetan. Dann schaute er genauer hin.
Er hat eine Menge dummes Zeug über die geografischen Gegebenheiten vor Ort gesagt. Das zeigt, dass er sich selbst gar nicht damit beschäftigt hat.
Hirschs Version ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Er behauptet zum Beispiel, die Attentäter hätten für den Angriff den Ort nahe Bornholm ausgesucht, weil es dort keine Tidenströmung gäbe. Ebbe und Flut spielen aber in der gesamten Ostsee so gut wie keine Rolle. Vor allem aber beruft er sich auf nur eine einzige, nicht näher genannte Quelle mit, Zitat, direkter Kenntnis der Vorgänge. Für Journalisten gilt eine Nachricht nur dann als gesichert, wenn sie mindestens zwei unabhängigen Quellen entspringt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor knapp 6 Monaten rissen mehrere Explosionen in der Ostsee gewaltige Lecks in die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2.
Kurz nach Hirschs Veröffentlichung sorgte im März dieses Jahres eine zweite Version für Aufsehen. Darin spielt eine 15 Meter lange Segeljacht eine zentrale Rolle. Die Geschichte um die Andromeda wurde im deutschen Sprachraum zuerst von einer Recherchekooperation veröffentlicht, an der sich das ARD-Hauptstadtstudio, der RBB, der SWR und die Zeit beteiligen.
Nun gibt es offenbar eine Spur und die führt so Recherchen der ARD zu einer pro-ukrainischen Kommandogruppe. Ausgangspunkt der Angriffe soll Deutschland gewesen sein.
Dem Rechercheverbund zufolge sollen 5 Männer und eine Frau, darunter 2 Taucher, am 6. September 2022, knapp 3 Wochen vor den Anschlägen, ausgestattet mit gefälschten Reisepässen, in Warnemünde mit einer Segeljacht in See gestochen sein. Eine Briefkastenfirma in Warschau soll die Andromeda angemietet haben. Ermittler hätten, so der Rechercheverbund weiter, Spuren von Sprengstoff an Bord gefunden. Und zwar von dem Sprengstoff, der auch auf dem Grund der Ostsee nachgewiesen worden sei. Mit der These, der Anschlag sei von der Segeljacht aus verübt worden, ließen Ermittler durchsickern, sie hätten Hinweise, die in die Ukraine weisen. Im Sommer meldete der Rechercheverbund zudem, der US-Geheimdienst CIA habe die Ukraine schon Monate vor den Anschlägen davor gewarnt, die Nord Stream Pipelines anzugreifen. Auch die Bundesregierung soll davon gewusst haben. Doch was genau ist gemeint, wenn von Spuren in die Ukraine die Rede ist? Das sei bisher nicht klar, erläutert Holger Schmidt, der für den Südwestrundfunk im Rechercheverbund mitarbeitet.
Ich habe den Eindruck, die deutschen Ermittlungsbehörden haben starke Indizien dafür, dass die Tatbeteiligten ukrainische Bezüge haben den starken Eindruck, dass das eine pro-ukrainische Aktion war. Es gibt aber keinen Beweis, dass es regierungsmäßig angeordnet war. Es gibt keinen Beweis, dass es das ukrainische Militär oder der Nachrichtendienst oder wer auch immer gewesen ist.
Die Ermittlungen sind als geheim eingestuft. Der Generalbundesanwalt hat, bis auf die Tatsache, dass deutsche Ermittler ein Schiff durchsucht haben, kaum etwas offiziell bestätigt. Dementsprechend habe der Rechercheverbund zunächst einmal nur den Anspruch, den Ermittlungsstand der deutschen Sicherheitsbehörden in Erfahrung zu bringen und auf Plausibilität zu prüfen, erläutert Schmidt.
Und bei diesen Gegenchecks haben wir jetzt keine Unstimmigkeiten gefunden.
Mittlerweile verfolgen auch diverse andere Leitmedien die sogenannte ukrainische Spur. Eine zentrale Frage lautet, wer waren die Menschen an Bord der Andromeda wirklich? Und wer hat die Yacht tatsächlich gechartert? Was dazu bisher veröffentlicht wurde, ist keineswegs eindeutig. Unter anderem der Spiegel und das ZDF berichten von einem Valeri K. Er soll Ukrainer sein und Verbindungen zum ukrainischen Militär haben. Valeri K. ist unauffindbar. Aber die Ermittler haben, laut diesen Medienberichten, einen Sohn von ihm ausfindig gemacht und eine DNA-Probe genommen, um mit ihrer Hilfe nachzuweisen, dass Valeri K. an Bord der Yacht war. Doch die Probe stimmt nicht mit den DNA-Spuren an Bord überein. Ein anderer Name, der in den jüngsten Veröffentlichungen auftaucht und der gleichfalls als Hinweis auf eine ukrainische Täterschaft angeführt wird, ist Diana. Ihr soll die Briefkastenfirma in Warschau gehören, die die Andromeda offenbar anmietete. Und diese angeblich ukrainische Spur könnte in Wirklichkeit eine russische sein. Denn diese Diana lebt, so berichten mittlerweile mehrere Medien, auf der seit 2014 von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim. Im sozialen Netzwerk VKontakte hat sie kürzlich Fotos gepostet, die sie in Russland zeigen. Mehr noch, sie soll bei der Organisation der illegalen russischen Wahlen auf der Krim geholfen haben. Dieses letzte Detail haben Reporter von RTL recherchiert. Sie wollen sogar die Mobilnummer der Frau herausgefunden und sie angerufen haben.
Hallo?
Diana?
Ja.
Sind Sie in Russland?
Ja. Ja.
RTL spricht von eindeutigen Indizien dafür, dass Russen beim Sabotageakt auf die Gaspipelines in der Ostsee eine Rolle gespielt haben. Welche Rolle genau, bleibt unklar. Dass womöglich Russland hinter den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines stecken könnte, ist eine dritte Version des Geschehens, der neben RTL vor allem T-Online nachgeht. Das Online-Medium berichtete Ende März als erstes deutschsprachiges Medium über einen Konvoi russischer Schiffe in der Nähe der Explosionsstellen. Sie seien wenige Tage vor den Attentaten aus dem russischen Ostseehafen Baltijsk bei Kaliningrad in Richtung der Anschlagsstellen ausgelaufen, hätten sich in deren Nähe aufgehalten und kurz vor dem 26. September wieder in Baltijsk festgemacht. Die Journalisten haben das mithilfe öffentlich zugänglicher Schiffsbewegungsdaten rekonstruiert. Die russischen Schiffe sollen mit einem Mini-U-Boot und Lastkränen zum Heben schwerer Frachten ausgestattet gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gingen viele noch davon aus, dass die Attentäter womöglich hunderte Kilo Sprengstoff benutzten. Russische Schiffe, gar noch mit einem Kran und einem U-Boot ausgerüstet, hätten diese Lasten eher transportieren und in der Tiefe anbringen können als ein paar Taucher mit einer 15-Meter-Yacht, so erste Reaktionen. Auch wenn die meisten Experten mittlerweile von kleineren Sprengsätzen ausgehen, ist Jonas Müller-Töwe, leitender Redakteur Recherche bei T-Online, weiter von einer Beteiligung der russischen Schiffe überzeugt.
Dass diese Schiffe am Tatort waren, das ist ja nun mittlerweile unstrittig. Das hat sich ja im Nachgang auch erhärtet durch verschiedene Einlassungen des dänischen Verteidigungsministeriums, auch des deutschen Verteidigungsministeriums mittlerweile. Wir halten es weiterhin für ein plausibles Szenario, dass sie in irgendeiner Form an diesen Anschlägen beteiligt waren, dass es nicht widerlegt ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir gesichert von einer russischen Täterschaft ausgehen.
Aber wie gehen der russische Konvoi und die Segeljacht Andromeda zusammen? Bisher bleiben viele Fragen offen. Sich vor allem auf anonyme Quellen im Umfeld der Ermittler zu berufen, wie es der Rechercheverbund tut, findet Müller-Töwe problematisch.
Das sind ja sehr, sehr behütete Ermittlungen. Und deswegen muss es eigentlich ein starkes Motiv geben, aus diesen Ermittlungen Dinge öffentlich werden zu lassen. Und da kann man schon mal fragen, wer hat ein solches Interesse? Es mag ja auch politische Interessen geben, eine Spur in die Ukraine überzubetonen. Das ist jetzt rein spekulativ.
Holger Schmidt vom SWR indes vertraut den Ermittlungsbehörden.
Ich für meinen Teil bin mir eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass da ein ordentlicher Ermittlungsjob gemacht wird und dass die Ergebnisse, die da sind, auch so sind, wie wir es berichten.
Parallel zu den kriminaltechnischen Ermittlungen wird öffentlich über mögliche Motive diskutiert. Wer hatte ein Interesse daran, die Pipelines zu zerstören, zu einem Zeitpunkt, als bereits kein russisches Gas mehr durch die Röhren floss? Die Bundesregierung hatte das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 bereits im Februar 2022 aufgrund von Russlands militärischer Aggression gegen die Ukraine ausgesetzt. Die Lieferungen durch Nord Stream 1 hatte Russland im August 2022 selbst gestoppt. Der ukrainische Staat hatte jedenfalls kein Interesse, meint Andreas Umland vom Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien.
Die Ukraine hätte dann diese Totenleitung bombardiert und es
ist für mich nicht ganz klar, was die Rationalität des Ganzen gewesen wäre, zumal letztes Jahr die Ukraine im Krieg war und die Ukraine hatte damals ganz andere Prioritäten, als in der Ostsee solch einen Anschlag zu organisieren.
Umland schließt allerdings nicht vollständig aus, dass eine ukrainische Sabotagegruppe auf eigene Faust gehandelt haben könnte, ohne Kenntnis der Regierung. Wie steht es mit einem Motiv der USA? Seymour Hersh schreibt in seinem umstrittenen Bericht, Präsident Joe Biden habe die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas ein für allemal beenden wollen. Er untermauert das unter anderem mit einem Zitat Bidens aus dem Februar 2022.
Wenn Russland einmarschiert, wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.
Ähnlich äußerte sich damals US-Staatssekretärin Victoria Nuland. Dass die USA für die Anschläge verantwortlich seien, belegten solche Zitate aber noch lange nicht, sagt der Osteuropa-Experte Andreas Umland.
Man sucht sich bestimmte Zitate, bestimmte Ereignisse, bestimmte Tendenzen, die ins eigene Narrativ passen, heraus und konstruiert dann eine Geschichte, die den Gesamtkontext völlig außer Acht lässt.
Die stärksten Motive hingegen sieht Umland in Russland.
Russland hat im Sommer 2022 Gegensanktionen verhängt, unter anderem den Stopp des Gastransports durch die Nord Stream 1 Pipeline und hat damit Lieferverpflichtungen verletzt, die Gazprom in Verträgen auf sich genommen hat. Gazprom stand daher vor dem Problem, dass es hier womöglich Regressforderungen gibt von den westlichen Partnern. Mit der Zerstörung dann der Nord Stream 1 Pipeline im September 2022 sind diese Regressforderungen in gewisser Hinsicht hinfällig geworden. Und insofern war also diese Zerstörung der nicht mehr gasliefernden Pipelines im Interesse Gazproms.
Tatsächlich hat der Gazprom-Kunde Uniper ein Schiedsgerichtsverfahren gegen Gazprom eingeleitet. Es soll um Schadensersatz in Milliardenhöhe gehen. Tatsache ist aber auch, dass Russland Urteile internationaler Gerichte ignoriert, Regressforderungen also wahrscheinlich ohnehin nicht zahlen würde. Umland nennt noch ein weiteres potenzielles Motiv Russlands für die Zerstörung der Pipelines, nämlich die Anschläge mit der Ukraine in Verbindung zu bringen.
Um dann unter anderem eben deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine zu verhindern.
Ermitteln die Behörden im Fall der Nord Stream-Explosionen auch in Richtung Russland? Laut Informationen des ZDF berichtete der zuständige Bundesanwalt bei einer nicht öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag, die deutschen Ermittler seien sich sicher, dass die Andromeda-Crew allein den Anschlag auf Nord Stream verübt haben könnte. Der Generalbundesanwalt teilt auf Anfrage des Deutschlandfunks lediglich mit,
dass die Ermittlungen andauern und dabei sämtlichen Hinweisen zur Aufklärung des zugrunde liegenden Sachverhalts nachgegangen wird.
Ein knappes Jahr nach den Anschlägen sind also viele Fragen offen. Auch Holger Schmidt vom Rechercheverbund hält zwar eine ukrainische Version für die plausibelste, mahnt aber vorerst, keine Version auszuschließen.
Ich würde im Kontext von Nord Stream das Wort unmöglich möglichst vermeiden wollen, weil es eine so außergewöhnliche Situation ist, dass ich glaube, dass alle Beteiligten, Journalisten, die recherchieren, Ermittler, die ermitteln, Politiker, die bewerten, sehr gut beraten sind, wenn sie prinzipiell alles für denkmöglich halten.
Das war der Hintergrund. Wenig Fakten, viele Spuren. Ein Jahr nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines. Von Gesine Dornblüt. Redaktion Anne Reit.